Moin. 11 Jahre in Ostfriesland zu leben, heißt auch dieses Wort, diese Begrüßung, die man ja den ganzen Tag über sagen kann, schätzen zu lernen. Ich freue mich, dass ich heute hier sein kann. Herzlichen Dank für die Einladung. Ja, das ist ein versetzter Kanzeltausch. Mike war im April bei uns in Remels und hat von vornherein gesagt, ey, dann musst du aber mal auch nach West-Überledingen kommen, nach Iren kommen. Und so bin ich hier. Mike und Kerstin kenne ich schon ganz lange und habe so ihren Anfang mit Jesus miterlebt und ein Stück begleitet, weil ich Kerstin getauft habe. Und Mike wurde in meiner Zeit in Wolfenbüttel getauft durch einen Kollegen, weil wir kein eigenes Taufbecken hatten und zusammen Gottesdienst gefeiert haben. Habe wahrgenommen, wie stark auch Gottes Geist in ihnen gewirkt hat und wie sie lernen mussten, damit umzugehen. Das war sehr spannend. Und dann habe ich immer über die Jahre ein bisschen verfolgt, wo sie waren und habe sie immer wieder getroffen. Also von daher verbindet uns das jetzt ein bisschen. Und hier mit euch, mit Andrea Ackermann, sind wir in einem überregionalen Gebetskreis, wo sie ab und zu dabei sein kann. Und ab und zu waren wir auch hier. Und mit Hans-Peter Korte habe ich im Willow-Krieg-Kongress gesprochen und war mal hier in der Gemeindeleitung. Also so aus der Ferne nehme ich ein bisschen wahr, was Gutes bei euch passiert, und freue mich, bei euch zu sein. Meine Frau und ich werden Remels verlassen in naher Zukunft. Und das war und ist ein super spannendes Jahr für uns. Wir wussten, es geht zu Ende in Remels, aber wir wussten nicht, wohin es geht. Jetzt ist ein Teil klar, dass wir, also ich habe am 1.9. mit einer 50%-Anstellung in Osterholz-Scharbeck anfangen werde, wieder. Da war ich vor Remels auch, und das ist eine spannende neue Situation. Die anderen 50% entwickeln sich noch und wir haben noch keine Wohnung. Und heute Morgen entscheidet eine Vermieterin, ob sie uns ihre Wohnung vermietet. Bin mal gespannt. Wir sind sehr angewiesen auf Gottes Führung, gerade dieses Jahr. Und erleben, dass Gott uns trägt und immer wieder zeigt, dass er mit uns ist. Das ist wunderschön, und das brauchen wir auch. Ich möchte mit euch heute zusammen über einen Bibelvers nachdenken, einen Vers aus der Apostelgeschichte 2, Vers 37, und ich lese ihn nach der Elberfelder Übersetzung. Normalerweise lese ich im Gottesdienst die Hoffnung für alle, weil ich finde, dass die Übersetzung verständlicher ist oft, aber das war mir jetzt wichtig, nach dieser Übersetzung zu lesen. Nachdem Petrus gepredigt hat, also es war die Ausgießung des Heiligen Geistes, Apostelgeschichte 2, dann predigt Petrus und dann kommt die Reaktion der Zuhörer. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln: Was sollen wir tun, ihr Brüder? Soweit, als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz. Man könnte auch sagen, das wäre auch eine richtige Übersetzung, ihr Herz wurde durchstochen. Das ging richtig tief, diese Botschaft, die Petrus hatte und die er durch Gottes Geist auch so frei und mutig und mit Freude sagen konnte. Und das, was sie hörten, forderte sie heraus, eine Entscheidung zu treffen. Und meine Frage heute Morgen an euch ist: Was berührt dein Herz so, dass es dich nicht mehr kalt lässt? Dass du sagst, boah, das geht jetzt richtig tief. Was geht richtig tief bei dir? Das kann etwas sehr Positives sein. Vor knapp 2 Monaten bin ich das erste Mal Großvater geworden. Und das ist ja typisch, ne, für Großeltern, die müssen immer davon erzählen, die haben dann auch Bilder dabei, wie die Eltern auch. So ein kleines Wesen auf dem Arm zu haben, das hilflos ist, aber so süß, das geht richtig tief. Und wir haben, meine Tochter musste lange darauf warten und ihr Mann, dass ein Kind kommt. Und wir haben viel gebetet für sie und viel ausgehalten, viel warten und auch medizinische Begleitung war da. Aber jetzt freuen wir uns alle riesig. Und sie wohnt in Ritterhude, also ganz in der Nähe von Ostholz-Scharmbeck, da geht es jetzt also hin. Also ein Baby kann unser Herz berühren und verändert uns, oder? Es verändert Familie. Es gibt auch schmerzhafte Herzberührungen, wie zum Beispiel Liebeskummer. Also man ist verliebt, man träumt von dem oder der anderen und hofft, dass da eine Reaktion kommt und dann kommt sie nicht oder man ist unsicher und vielleicht hat man auch einen Korb gekriegt. Das tut richtig weh. Das tut richtig weh. Also es sind Herzschmerzen, da ist was durchs Herz gegangen. Oder es passiert das, was hier beschrieben wird. Gottes Gegenwart wird so nah spürbar, dass wir die Luft anhalten. Ich denke, dass manche von euch das kennen. Gefühlt bleibt das Herz einen Moment stehen. Oder es entsteht so, oh, so ist es. Oder danke, dass du mein Herz berührt hast. Du hast gerade von dir erzählt, Ferner, vielen, vielen Dank dafür. Das sind wichtige Momente. Die Größe Gottes und seine Nähe berührt uns und er bleibt nicht der ferne Gott, der auch schweigt, ja, haben wir gerade gehört, aber der auch manchmal so nahe kommt, dass es uns verändert. Oder es kann auch sein, dass seine Nähe mich erschreckt, weil ich bisher an ihm vorbeigelaufen bin und mich nicht um ihn gekümmert habe und Jesus mir nicht wichtig war. Oder weil ich sogar gegen ihn gekämpft habe. Das war ein Teil der Zuhörer von Petrus. Das Letztere passiert hier. Die Zuhörer von der Predigt von Petrus erkennen, dass sie Gottes Geschenk in Jesus abgelehnt haben. Sie haben Gottesdienst gefeiert. Das waren fromme Leute. Und gleichzeitig haben sie an Gott vorbeigelebt. Sie sind dadurch an Gott und an Jesus schuldig geworden, weil sie Jesus nicht als Boten Gottes akzeptieren wollten und als den Retter der Welt und als den Sohn Gottes. Und sie erschrecken darüber und gleichzeitig haben sie Hoffnung. Was sollen wir tun, Brüder? Fragen sie. Gibt es eine Möglichkeit, einen neuen Weg einzuschlagen, um von nun an mit Jesus unterwegs zu sein? Erschrecken über den bisherigen Weg und der Wunsch, es soll jetzt anders weitergehen. Ihr engagiert euch auch dafür, dass Menschen ganz tief von Gottes Gegenwart berührt werden. Nächste Woche beginnt da bei euch das Baseballcamp und im September ein Alpha-Kurs. Das ist total super, dass ihr das macht. Ihr zeigt einen großen Einsatz, Menschen mit Jesus bekannt zu machen. Und beide Projekte brauchen viele Mitarbeiter, sie brauchen viele Beter und Beterinnen im Hintergrund, die das mittragen. Sie brauchen auch das Wohlwollen derer, die jetzt nicht direkt involviert sind. Euer Einsatz trägt dazu bei, dass Menschen, die Jesus noch nicht kennen und Menschen, die Jesus schon kennen, dass sie eine tolle Gemeinschaft erleben und dass sie Spaß haben, und dass sie mittendrin ein bisschen mehr von Jesus kennenlernen und hoffentlich so tief in ihrem Herzen berührt werden, wie das hier beschrieben wird. Und das Letztere, dass sie Jesus kennenlernen, können wir nicht bewirken. Das macht Gottes Geist. Er muss die Herzen der Menschen berühren. Unsere Aktionen und jeder Gottesdienst schaffen einen Raum, in dem Gottes Geist wirken kann und wirken soll. Das ist die wichtigste Motivation für Gottesdienstfeiern und für solche Projekte. Wir schaffen mit unseren Möglichkeiten, die begrenzt sind, die nicht perfekt sind, aber wo wir uns alle Mühe geben und ganzen Einsatz zeigen und unsere Kraft reinbuttern, wir schaffen eine Landebahn für Gottes Geist. Das ist unser Auftrag. Das dann am Ende, was passiert in den Menschen, in ihren Herzen, das ist Aufgabe des Heiligen Geistes und das ist das, was er tut und wo wir hilflos und ohnmächtig sind. Und wir sollten wirklich niemanden überzeugen, überreden oder drängen, diese Entscheidung zu treffen. Das werden Fehlgeburten. sondern an der Stelle wirklich gelassen bleiben und sagen, Gott, wir tun, was wir können. Jesus, wir wollen, dass du sichtbar wirst in deiner ganzen Macht und Schönheit, aber dass Menschen das tief in ihrem Herzen begreifen, das muss Gottes Geist bewirken. Komm, Heiliger Geist. Deswegen ist dieses Gebet so wichtig. Ich habe euch eine wichtige Frage mitgebracht, die habe ich am Anfang schon angedeutet. Was hat dein Herz berührt? Wie hat Jesus dein Herz berührt? Wo hat Gottes Geist in dir was angestoßen, wo du sagst, jetzt bin ich gefordert, eine Entscheidung zu treffen? Im ersten Mitarbeitertreffen vor jedem Alpha-Kurs, und ich liebe den Alpha-Kurs, ich mache das total gerne, ich bin total gerne im Gespräch und möglichst mit ganz kritischen Leuten, weil ich jede Frage genieße, die ich nicht beantworten kann, weil ich dann nachforschen muss selber und sagen, okay, wie kann ich da eine Stellung zu finden und wie kann ich das erklären und so. Und ich liebe das, hilflos zu sein an manchen Stellen und wirklich Gottes Geist machen zu lassen. Und er gebraucht mich dann auch in meiner Persönlichkeit und mit den Gaben, die er mir geschenkt hat. Also die wichtigste Frage am Anfang für alles, was wir tun, ist, was begeistert dich an Jesus? Wo hat Gott dein Herz berührt? Ganz am Anfang und auch auf deinem Weg mit Jesus ist das nochmal passiert. Warum glaubst du eigentlich noch an Jesus? Was hält dich bei ihm? Oder wie hält er dich fest? Ich lasse 30 Sekunden Stille. Denk mal drüber nach. Wo hat Jesus dein Herz berührt? Oder? Ah, das sage ich nachher. Also, 30 Sekunden. So schnell können 30 Sekunden um sein. Ist dir was eingefallen? Oder hättest du mehr Zeit gebraucht? Oder hast du vielleicht auch nie erlebt, dass dein Herz so von Gott, von Jesus, vom Geist Gottes berührt wurde? Kann auch sein, weil du vielleicht nie gehört hast, dass genau das Gottes Absicht ist. Oder vielleicht hast du eine Schutzmauer um dein Herz gebaut, weil du gesagt hast, ich wurde schon so oft verletzt. Ich lasse da niemanden mehr reingucken. Ich muss mich schützen. Und die Gefahr ist dabei, dass dein Herz hart wird. Und dann hat Gottes Geist wirklich Mühe, dein Herz zu berühren. Und er möchte, dass wir lernen, ihm zu vertrauen, auch wenn wir verletzt wurden. Dass er unser Schutz ist. Er möchte uns aufbauen und stark machen, Menschen oder Situationen, die uns aus der Kurve tragen und uns den Boden unter den Füßen wegziehen. Er möchte uns stark machen, in ihm und durch seine Kraft stehen zu bleiben und weiterzugehen. Aber es braucht diese Entscheidung, ich öffne mein Herz vor dir. Ich wünsche mir, ich bitte dich darum, dass du mein Herz berührst und dass ich dich neu erleben darf, dass ich ein Stückchen von deiner Größe, deiner Macht, deiner Herrlichkeit wirklich in meinem Herzen, mit meinem Herzen sehen und erfahren kann. Also sag ihm, warum du dein Herz zugemauert hast und nimm Seelsorge in Anspruch, trau dich, Jesus zu sagen, ich öffne mein Herz vor dir, ich vertraue dir, dass du Gutes für mich hast, bitte berühre mein Herz. Wie schaffen wir denn Raum Was ist unsere Aufgabe, damit Gottes Geist wirklich die Herzen von Menschen so berühren kann, dass sie sich Jesus zuwenden? Das erste ist Gebet. Ihr betet vor dem Gottesdienst, ey, ich habe mich mit meiner Zeit vertan und deswegen konnte ich nicht dabei sein. Aber jetzt haben wir vorher noch mal gebetet. Also vielen Dank euch allen, die ihr diesen Gottesdienst auch im Gebet tragt. Das ist das Erste, was nötig ist, damit Gottes Geist Raum kriegt. Und wenn ihr noch nie daran gedacht habt, an diesen Gebetstreffen teilzunehmen, dann fragt mal Gott, ob das nicht eure Aufgabe ist. Es sollten ganz, ganz viele sein. Weil alles, was wir tun, so perfekt es auch ist oder auch unperfekt, es braucht Gottes Wirken und dann müssen wir vor ihm sein und ihn darum bitten. Die Jünger kriegen von Jesus den Auftrag, nachdem er zum Vater aufgefahren ist, nach Jerusalem zu gehen und zu warten, nichts zu tun, sondern auf sein Versprechen zu warten, dass er seinen Geist ausgießen wird. Und was machen sie? Sie wählen einen Nachfolger für Judas, aber ansonsten beten sie zusammen. Das ist das, was sie tun. Sie haben Gemeinschaft und sie haben Gemeinschaft im Gebet und warten darauf, dass Jesus sein Versprechen erfüllt. Also, wie die Jünger am Anfang, geduldig beten, warten, dranbleiben, nicht aufhören. Gebet ist die wichtigste Aufgabe, die Jesus uns gibt, damit Menschen erkennen, dass sie wer Jesus ist. Und dass es das Beste ist, was sie tun können, sich mit ihm zu verbinden und dann auch mit ihm unterwegs zu sein. Und bete dafür, für dich selbst, dass Jesus immer wieder dein Herz berührt. Und bete für andere Menschen, für die, die dir wichtig sind und für die, die zum Baseballcamp kommen und die zum Alpha-Kurs kommen oder dahin kommen sollen, weil es dir auf dem Herzen liegt. Also das erste ist Gebet, das zweite ist Aufmerksamkeit schaffen, das ist auch unsere Aufgabe. Das wird jetzt ein bisschen länger und der dritte Punkt ist dann nochmal kurz. Also das Baseball-Camp und der Alpha-Kurs sind Mittel, es sind Methoden, es sind Wege, um mit Menschen in Kontakt zu kommen, erstmal mit uns in Kontakt zu kommen. Diese Dinge machen andere neugierig und das ist zumindest das Ziel. Und eure Gäste nehmen dann deutlich wahr, werden sie gesehen, werden sie willkommen geheißen, bin ich hier erwünscht, hilft mir jemand in dieser unbekannten Umgebung und Gemeinschaft, die Garderobe zu finden, wo die Toiletten sind, einen Platz zu finden, werde ich freundlich begrüßt. Bin ich wirklich willkommen? Das ist eine der wichtigsten Fragen, die jemand hat, wenn er in eine fremde Gemeinschaft kommt oder in eine neue Gemeinschaft. Und sie prüfen das wirklich. Habt ihr wirklich echtes Interesse an mir? Oder nur, dass ihr euer Programm durchzieht? Oder dass ihr eure Botschaft anbringen könnt? Habt ihr Interesse an mir? Die liebevolle Zuwendung zu ihnen und der liebevolle Umgang untereinander, das ist etwas, was neugierig macht. Wir haben zwei Brüder, die Kontakte in die Ukraine haben. Einer ist der Neffe von einem Leiter eines Freizeitzentrums, eigentlich ein Tagungshaus und Ausbildungsstelle in der Nähe von Lviv im Westen von der Ukraine. Und dieses Tagungshaus wurde zur Flüchtlingszufluchtstätte für Menschen, die aus der Ostukraine fliehen mussten. Und der Onkel hat erzählt, er war immer bei uns, er hat erzählt, da waren Menschen, die haben gar nichts mehr gehabt. Ihre Dörfer sind dem Erdboden gleichgemacht worden. Sie hatten nur noch das, was sie auf dem Leib trugen und was sie eben mitnehmen konnten. Sie waren wirklich verloren. Und sie haben Kleidung gekriegt und Essen gekriegt und Bett und das, was sie brauchten. Und irgendwann sind manche von ihnen Christen geworden. Und sie haben ihnen dann gesagt, zwei Dinge haben uns beeindruckt. Erstens, ihr habt uns so selbstlos geholfen. Und es waren nicht viele am Anfang. Ihr habt alles gegeben, damit wir überleben konnten. Und zweitens, ihr habt uns euren Glauben nicht aufgedrängt. Ihr habt uns nicht missioniert. Ihr habt nicht versucht, uns in eure Gemeinschaft zu kriegen, sondern habt Freiheit gelassen. Und das führte dazu, dass sie neugierig wurden, dass sie Interesse hatten, dass sie gefragt haben, warum macht ihr das und was glaubt ihr denn und wieso feiert ihr anders Gottesdienst, als wir das kennen? Und darüber haben manche eine Entscheidung für Jesus getroffen. Genau das ist der Sinn des Alpha-Kurses, diese Freiheit zu lassen und zu sagen, wir haben etwas erlebt mit diesem Gott durch Jesus, was unser Herz berührt hat und unser Leben verändert. Und wir reden gerne darüber, aber du kannst auch gerne über deine Erfahrung sprechen und wir kritisieren dich nicht. Wir sagen nicht, die Bibel sagt aber etwas anderes, sondern wir hören dir zu, wir interessieren uns für dich, wir wollen wissen, was dich geprägt hat und wir sind mit dir unterwegs. Und du darfst erzählen und irgendwann erzählen wir auch. Später. So. Ab 4., 5. Abend. Die Botschaft kommt über die Filme oder über die Vorträge, aber in der kleinen Gruppe hören wir einfach zu. Hier im Zusammenhang unseres Textes sorgt der Heilige Geist für Aufmerksamkeit. Er kommt mit einem lauten Brausen, das weithin hörbar ist. Es gibt sichtbare Zeichen, Feuerzungen auf den Köpfen der Nachfolger Jesu und sie werden mutig. Sie hatten sich zurückgezogen, sollten sie auch, sie sollten warten, aber sie waren auch ängstlich. Dann kommt eine große Freiheit in ihr Leben und sie gehen auf die Straße und reden von Jesus. Und sie reden, das ist das Sprachwunder, das dann passiert, in der Muttersprache der internationalen Gemeinschaft, die da zusammenkommt. Und die sind völlig erstaunt, weil sie wahrnehmen, das sind einfache, ungebildete Leute und die sprechen meine Muttersprache, meine Herzenssprache. Und in dieser Sprache erzählen sie von der Größe Gottes, von dem, was er getan hat in Jesus Christus und von Jesus. Und sie sprechen ihnen dadurch ins Herz. Und das ist das Entscheidende, Gottes Wort, seine gute Nachricht, das Evangelium so weiterzugeben, dass die Menschen es in ihrer Herzenssprache verstehen. Und deshalb gibt es diese Organisation Wycliffe, die immer guckt, wo sind größere Volksgemeinschaften, die noch keine Schriftsprache haben und deshalb die Bibel nicht haben und die sich bemühen, diese Sprache zu lernen, zu verstehen, eine Grammatik zu entwickeln und dann anfangen, Bibelteile zu übersetzen. Und das Ziel ist, dass sie in ihrer Herzenssprache das Evangelium hören. Und Menschen sind tief berührt, es nicht in einer Fremdsprache zu hören. Viele, gehe ich von aus, ne? Viele von euch sprechen Plattdeutsch, oder? Ich habe gelernt, wenn zwei Leute zusammen sind, die Plattdeutsch sprechen, dann wird Plattdeutsch gesprochen. Egal, ob da jemand neben steht, der es nicht versteht. Ist so, oder? Wie wäre das denn, wenn ihr nicht nur in Plattdeutsch über den Alltag sprecht miteinander, sondern über Jesus auf Plattdeutsch? Also traut euch das doch mal. Und es fängt damit an, ich habe das meinen Geschwistern immer wieder gesagt, wenn ihr Plattdeutsch kennt, betet doch auf Plattdeutsch. Also nicht unbedingt im Gottesdienst, da sind dann viele, die es nicht verstehen. Meinetwegen auch, ist auch egal. Aber das war immer die erste Rückmeldung. Aber wenn ihr persönlich mit Gott redet, wenn ihr in eurer stillen Zeit seid, wo ihr Gott begegnet, betet doch auf Plattdeutsch. Es ist eure Herzenssprache. Die meisten haben das gelernt, das macht man nicht. Aber manche haben es probiert und haben gemerkt, das macht was mit meinem Herzen. Also ich möchte euch dazu ermutigen. Also wie Menschen verstehen oft nicht, wie wichtig Jesus ist, weil wir ihre Herzenssprache nicht sprechen und uns keine Mühe gegeben haben, diese Herzenssprache kennenzulernen. Wir kennen ihre Fragen, ihre Sehnsüchte und ihre Ängste nicht und sprechen deshalb an ihnen vorbei. Meiner Generation war es wichtig, nach Wahrheit zu fragen. Also was ist richtig und was ist falsch? Wer hat recht? Wer hat die besseren Argumente? Und Argumente haben manche überzeugt, sich Jesus zuzuwenden. Mir persönlich war es immer wichtig, zu verstehen, was ich glaube. Und ich habe mich nicht zufrieden gegeben damit, zu sagen, ja, das musst du einfach glauben. Nein, ich wollte wissen, warum handelt Gott so? Warum gibt er die Gebote? Was ist der Sinn? Wie muss ich Bibel, also Aussagen von Jesus, verstehen? Ich wollte sie nicht einfach nur hinnehmen. Ich musste es verstehen. Ein Kollege von mir hat schon vor über 10 Jahren gesagt, ich könnte aus dem Stand 10 Argumente dafür aufzählen, dass Jesus tatsächlich leibhaftig auferstanden ist, aber es interessiert keinen mehr. Heute ist das anders. Argumente bringen nichts mehr. Das wollen die Menschen, viele Menschen zumindest, nicht mehr wissen. Weil dadurch ein Gefälle entsteht zwischen den Diskutierenden, weil du damit sagst, ich weiß, wie es geht und du nicht. Ich bin richtig, du bist falsch. Und ich erkläre dir jetzt mal, wie du zu Gott kommst. Und das Gefühl entsteht, dass wir von oben herab sprechen, auch wenn wir das nicht wollen, auch wenn wir das nicht tun. Heute, wenn du heute versuchst, andere mit Argumenten zu überzeugen, also zumindest viele, dass sie Jesus brauchen, dann empfinden sie dieses Gefälle. Und dann kommen unsere Evangelisationsmethoden noch dazu. Wir, auch ich, habe Menschen erklärt, pass mal auf, Gott liebt dich, aber du bist getrennt von Gott, weil du Sünder bist und die Sünde trennt dich von Gott. Und du kannst Gutes tun, so viel du willst, du kommst bei Gott nicht an. Also musste er eine Brücke schaffen zu uns und er hat Jesus gesandt, seinen Sohn, der ist für uns gestorben und auferstanden. Und jetzt kannst du Vergebung haben. Nimmst du das in Anspruch, bittest du um Vergebung und entschließt dich, Jesus nachzufolgen, dann beginnt ein neues Leben unter seiner Führung. Das ist alles richtig. So steht es in der Bibel. Das ist wahr. Allerdings haben manche, und das habe ich selber erlebt, das verkürzt weitergegeben. Die haben anderen gesagt, du brauchst Jesus, sonst kommst du in die Hölle. Dann war das Gespräch zu Ende. Das kommt nicht an. Da fragt keiner mehr nach anschließend. Na, die meisten fragen nicht nach. Wenn du das sagst, dann kommt eine Reaktion, wie kannst du sagen, dass ich Sünder bin? Bin ich ein schlechter Mensch? Bin ich schlechter als du? Und gehört wird genau das. Du bist schlecht, ich bin gut, weil ich habe Jesus und du nicht. Das wollen wir alles nicht sagen. Aber so kommt es an. Und viele hören dann nicht mehr zu. Und sie sind dem Evangelium gegenüber gar nicht verschlossen. Wir haben heute viel mehr Offenheit, davon zu erzählen, was ich mit Jesus erlebt habe, als noch vor 20 Jahren. Aber eben heute haben viele Menschen den Eindruck, dass sie Vergebung gar nicht brauchen, weil sie sind ja ganz in Ordnung. Sie haben andere Fragen und sie rechnen nicht damit, dass sie Antworten in einer christlichen Gemeinschaft finden oder auch bei Gott oder in der Bibel. Also wie können wir dann von Jesus reden? Das ist doch unser Auftrag. Jesus ist doch wirklich der Weg zu Gott, zum Vater und öffnet uns die Tür zur Ewigkeit. Nur dass der Tod seine Macht verliert. Also das Dritte, von Jesus reden. Das habe ich immer wieder betont, das hat Fenner am Anfang gemacht. Erzähle davon, wie Jesus dein Herz berührt hat. Dann brauchst du niemanden zu überzeugen. Du sagst einfach, ich glaube, weil. Du musst nicht die ganze Theologie intus haben, du musst nicht die ganze Bibel kennen. Als ich bin als ganz kleines Kind zum Glauben gekommen, mit 9 Jahren, und wurde getauft dann auch. Und ich hatte keine Argumente. Ich konnte gar nicht erklären, warum ich das wollte. Ich wusste nur eins. Es gibt einen Vater im Himmel und ich möchte sein Kind sein. Und ich bin es anscheinend nicht. Das war alles. Und da haben meine Geschwister und meine Gemeinde mich ernst genommen und mich getauft. Was hat dein Herz berührt? Was berührt dein Herz bis heute? Warum bist du bei Jesus? Rede von dir persönlich. Und dann wirst du merken, dass Menschen dir interessiert zuhören. Manche zumindest. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr groß, dass wenn du dein Herz öffnest und von deinem Herzen erzählst, dass du das Herz des anderen berührst. Und dann wird der andere unter Umständen neugierig auf diesen Jesus, von dem uns die Bibel berichtet und an den du glaubst. Und das zweite, rechne mit dem Wirken des Heiligen Geistes durch dich. In deiner Begrenztheit, mit deinen Schwächen, mit deinem Nicht-Alles-Wissen, mit deiner Aufregung, manchmal mit Stottern. Aber Gottes Geist braucht dich und will dich haben, um durch dich andere Menschen zu Jesus zu ziehen. Und du bist vielleicht nur ein Teil in einer Kette von vielleicht 10 oder 20 Menschen. Aber dieses Teil, dieses Kettenglied bist du. Und die Frage ist nicht, ob du das kannst. Die Frage ist, ob Gottes Geist in der Lage ist, durch dich zu wirken. Und weißt du was, wenn du beim Alpha-Kurs spülst, dieses Geschirr spülst anschließend und damit ermöglicht, dass Leute kommen und nicht kochen müssen, nicht den Tisch decken, nicht abräumen, nicht spülen, dann sorgst du dafür, dass Menschen Jesus kennenlernen. Dann ist das dein Teil. Oder wenn du betest für andere, dann ist das ein Wirken Gottes. Aber nochmal, es geht, was hat dein Herz berührt? Rechne damit, dass Jesus und Gottes Geist durch dich wirken kann und wirken will. Und das trotz aller Schwächen. Also achte auf die Führung des Heiligen Geistes. Achte darauf, wo er sich im Leben der anderen schon gezeigt hat, der Menschen, die Jesus noch nicht kennen, aber die das gar nicht Gott zuordnen können. Wenn du zuhörst, dein Gegenüber in seiner Lebenssituation ernst nimmst, dich wirklich für ihn oder sie interessierst, dann entsteht Vertrauen. Und dann werden Fragen kommen. Dann kannst du fröhlich erzählen, wer Jesus für dich ist. Und dann lebe so, das macht ihr schon als Gemeinde, lebe so, dass man dich fragt. Lebt als Gemeinde so, dass Menschen fragen, was ist bei euch anders? Und dann, das ist jetzt, sind die letzten Gedanken dazu. Am Schluss von Apostelgeschichte 2 steht, wie Menschen reagiert haben. Und ein Teil der Menschen spotten, die haben zu viel Wein getrunken. Das ist so. Wenn du von Jesus erzählst, kann es sein, dass du belächelt wirst. Und dass Menschen spotten. Im Vergleich zu dem, was weltweit passiert, wenn Menschen Christen werden, ist das noch ziemlich harmlos. Aber es tut auch weh im Herzen. Für mich ist das echt schwierig, wenn andere mich belächeln. Andere reagieren und sagen, ey, das ist interessant, ich brauche mehr Informationen. Die bleiben also dran, die treffen doch keine Entscheidung, aber sie sagen, ich möchte mehr hören. Gottesdienst und auch Alpha-Kurs sind eine Möglichkeit, mehr auch zu erfahren. Und manche werden eine Entscheidung treffen, sofort. Ich vertraue mein Leben Jesus an, ich will fortan unter seiner Führung mein Leben gestalten. Also es ging ihnen durchs Herz. Es wirkt der Heilige Geist und nur er. Und deshalb ist es wichtig, zuerst und als Wichtigstes dafür zu beten, dass Menschen in ihrem Herzen berührt werden. Andere und du selber auch. Bete darum, dass Jesus durch seinen Geist dein Herz immer wieder durchstoßen darf. Unsere Aufgabe ist es dann, in Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist Momente zu schaffen, durch die Menschen auf Jesus aufmerksam werden. Mit ihm zusammen schaffen wir einen Raum, in dem er wirken kann. Und wir reden von Jesus, indem wir erzählen, wie er unser Herz berührt hat. Nach meiner Überzeugung ist das heute die effektivste Weise, von Jesus zu erzählen. Gott segne euch und euren Einsatz für Menschen und für Gottes Reich. Amen.